Guten Tag, liebe Hörer, hier ist der Kontrafunk, die Stimme der Vernunft mit Burkhard Müller-Ulrich. Wir haben Donnerstag, den 19. Mai 2022 und in unseren Gesellschaften geht die Angst um. Ich sage Gesellschaften im Plural, weil Deutschland genauso betroffen und befallen ist wie Thailand, Neuseeland ebenso wie England und die Niederlande nicht anders als Finnland. Überall treffen wir auf Angstgesellschaften, um einen Buchtitel des Psychologen und Psychotherapeuten Hans-Joachim Marz abzuwandeln. Sein Buch heißt einfach Angstgesellschaft und ist gerade im Verlag Frank und Timmer erschienen und ich freue mich jetzt mit ihm sprechen zu können. Hallo, Herr Marz.
Hallo, ich grüße Sie. Danke für die Einladung.
Herr Marz, Sie waren fast 30 Jahre lang Chefarzt einer Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik. Sie waren Vorsitzender einer bedeutenden psychologischen Fachgesellschaft. Ich möchte Ihnen zu Beginn zwei kurze Geschichten erzählen, die ich gerade erlebt habe. Ja. Szene 1 spielt in einem Eisenbahnabteil. Ich steige zu, ein anderer Mann sitzt bereits dort und trägt keine Maske. In dem Augenblick, da ich das Abteil betrete, greift er hastig nach der Maske und setzt sie auf. Ich sage, meinetwegen brauchen Sie die Maske nicht anzuziehen. Worauf er geradezu empört erwidert, es ist aber doch Vorschrift. Szene 2 spielt in einer Postfiliale. Dort steht, mutterseelenallein, eine Bedienstete mit Maske. Ich komme rein und sage, ist denn hier noch Maskenpflicht? Sie sagt, nein, aber ich will mich trotzdem schützen. Ich frage, haben Sie sich denn noch nicht angesteckt? Sie sagt, doch, doch, es war gar nicht schlimm. Na sehen Sie, sage ich. Dann wird sie fast ein bisschen giftig. Ob es mir denn egal sei, wenn ich andere anstecke? Sie würde ja auch gern mal wieder ohne Maske einkaufen gehen. Also wohlgemerkt, es war nach der Aufhebung der Maskenpflicht in Geschäften. Ja. Ja. Herr Marz, sind die Leute verrückt geworden?
Einer gewissen Weise ja. Ich kenne solche Geschichten auch zuhauf und bin einerseits erschrocken und andererseits tun mir diese Menschen auch leid. Also da bin ich dann wieder mehr der Psychotherapeut, weil ich sofort ahnen kann, diese Menschen haben eine irrationale Angst. Das heißt, die Virusangst, die Pandemieangst, die geschürt wurde, das ist ja das Hauptproblem der politisch-medialen Verstörung, die den Menschen beigebracht wird, dass da Ängste aufgescheucht sind, die eigentlich mit der Pandemie gar nicht mehr viel zu tun haben, die individuelle Ängste sind und reale Lebensängste, aber außerhalb einer Infektionsgefahr. Und das ist offensichtlich bei diesen Menschen aktiviert, mit der Illusion, sie könnten sich mit einer Maske vor den Lebensängsten schützen. Und deshalb bedauere ich, die Leute tun mir leid. Und natürlich, wenn sie dann kämpfen für eine vermeintliche moralische Pflicht, dann entsteht in mir auch ziemlicher Ärger.
Sie haben gesagt, Ängste werden beigebracht. Wir erleben ja in vielen Zusammenhängen, dass das, was jetzt geschieht, irgendwie einen fruchtbaren Boden haben muss. Also man kann vielleicht Ängste nicht einfach beibringen bei Leuten, die nicht vorher bereit sind, diese Ängste auch zu empfangen. Was sind die Voraussetzungen?
Das ist der Hauptgegenstand dieses neuen Buches, das Sie angekündigt haben, Angstgesellschaft, weil ich bemüht bin, diese Irrationalität zu verstehen des Angstkomplexes. Ich beschreibe einen Angstkomplex, der drei Abteilungen hat sozusagen. Es gibt eine durchaus berechtigte Angst, da ist ein Virus, mit dem man sich infizieren kann, erkranken kann und sogar unter ganz bestimmten schlimmen Umständen sterben kann. Und dann ist das Auffällige, der zweite Teil dieses Komplexes, dass von Anfang an politisch-medial permanent Angst geschürt wurde. Wir wissen, das ist ja auch deutlich geworden, dass es eben sogar eine politische Anweisung gab mit diesem Positionspapier des Innenministeriums, man solle den Menschen Angst machen, Urängste berühren und vor allen Dingen auch die Kinder einschüchtern und ängstigen. Und diese ganze Zeit, über 2 Jahre, ist das so geschehen. Wir sind ja täglich dann mit Zahlen von Infektionen, von Toten geplagt worden, ohne dass näher differenziert wurde, was sind das eigentlich für Tote und wie ist die Infektion tatsächlich und so weiter. Wir haben Bilder gesehen, Massengräber, Überforderungen von Krankenhäusern und so weiter. Und diese beiden massiv realen und geschürten Ängste haben in eigentlich jedem Menschen schlummernde individuelle Ängste aktiviert. Und das ist ja genau das Thema der Psychotherapie. Welche Ängste tragen die Menschen in sich aus ihrer Lebensgeschichte, aus ihrer Lebenssituation, aus ihrer Zukunftsbefürchtungen? Und das habe ich in dem Buch versucht zu differenzieren, um zu erklären, weshalb viele Menschen so eine irrationale Angst entwickelt haben. Also die aufgescheuchten, in meiner Sprache frühen Ängste, also lebensgeschichtlich früh angelegten Ängste, sind eben durch die Panikmache aufgewühlt, aber werden nicht erkannt, werden nicht gelöst, werden nicht abgeführt und werden so einseitig eben auf das Virus projiziert, sodass dem Virus eine übermäßige Gefahr gedeutet, projiziert wird. Und das macht die Menschen im Grunde genommen so verrückt.
Über Ihre These mit den frühen Ängsten möchte ich gleich sprechen, aber da Sie gesagt haben, in jedem Menschen würden diese Ängste hervorgerufen, da müssen wir zunächst mal vielleicht differenzieren, in jedem Menschen in jeder Kultur oder in jedem Menschen zu jedem Zeitraum, also geschichtlich betrachtet. Fangen wir vielleicht mal mit dem Zeithorizont an. War das immer so oder ist in unserer heutigen Zeit irgendetwas passiert mit den Menschen, dass sie empfänglicher sind für sowas?
Ich bin zurückhaltend, jetzt mich da einzulassen, weil ich bin weder interkulturell noch historisch so bewandert, dass ich das sicher sagen könnte. Aber ich glaube andererseits, es ist eigentlich schon zu allen Zeiten vielleicht nicht in jeder Kultur so wie heute bei uns. Das hat eben sehr viel damit zu tun, wie der lebende Mensch als Kind empfangen und behandelt worden ist. Also wir gehen ja in der Psychoanalyse davon aus. Wir können eigentlich nicht mehr berechtigterweise von Erziehung sprechen, obwohl die immer noch stattfindet. Wir müssten von Beziehung sprechen und damit von der Qualität eines Mutter-Vater-Kind-Verhältnisses. Und da wissen wir, da sind eben tatsächlich allermeisten Menschen mehr oder weniger, ich würde sagen alle mehr oder weniger, manche sehr stark, manche weniger. Und dann kommt dann dazu, unter welchen Bedingungen entsprechend früh gestörte Menschen, beziehungsgestörte Menschen aus Lieblosigkeit und Traumatisierung und Kränkung herangewachsene Menschen dann in der Gesellschaft, welche sozialen Verhältnisse sie finden. Da kann natürlich manches durch eine gute soziale Situation wieder kompensiert werden. Und vieles wird andererseits verstärkt, wenn man eben weiterhin in unbefriedigenden, unglücklichen Verhältnissen lebt, sowohl partnerschaftlich als auch dann beruflich oder sozial nicht ausreichend gesichert ist. Also es geht um das Zusammenspiel der Qualität der Frühbetreuung von Kindern und dann der sozialen Verhältnisse, in die man hineinwächst. Und ich beschreibe ja seit längerem eine narzisstische Gesellschaft, eine normopathische narzisstische Gesellschaft, also eine, die eine massenhafte Fehlentwicklung zeigt.
Was heißt denn normopathisch?
Normopathisch ist ein Begriff, der das Pathische, das Gestörte, für normal erklärt, also Normopathie, normale, das Pathische sei normal und eigentlich nur deshalb, weil eine Mehrheit in ähnlicher Weise denkt, fühlt und handelt, sodass man davon ausgehen kann, naja, wenn alle so das sehen und danach sich richten, dann wird es wohl richtig sein. Die Mehrheit kann sich doch nicht täuschen. Und wenn man so will, ist die deutsche Geschichte erreicht davon, wie eine Mehrheit in schwerste normopathische Fehlentwicklungen kommt, bis hin zu wirklich kollektiven Verbrechen, wie wir es ja in unserer Geschichte leider zur Kenntnis nehmen müssen.
Also heißt das, ich sage das jetzt mal ein bisschen platt, dass die Mehrheit einfach eine gestörte Kindheit hatte und dass das der Grund ist für alles, was wir jetzt erleben?
Ja, so kann man das sagen. Natürlich, wenn ich das so formuliere, entsteht schnell Hohn, weil viele Menschen gar nicht wahrhaben wollen, dass sie im Grunde genommen auch eine Fehlentwicklung genommen haben in ihrer Kindheit. Also das geht immer darum, wie ist man angenommen, willkommen, bestätigt, verstanden worden oder, wie die meisten Menschen, dass sie nicht nach ihrem ureigenem Selbst bestätigt worden sind, sondern sie sollten so werden, wie die Eltern es wollten. Und später dann natürlich die Krippen, die Schule, letztlich die Gesellschaft bestimmt die Werte, sodass die meisten Menschen eben nicht nach ihren Möglichkeiten und Begrenzungen sich entwickeln konnten, sondern so, wie sie werden sollten. Und Das ist eben eine Entfremdung der meisten Menschen. Und kollektiv entsteht aus so einer massenhaften Selbstentfremdung eben eine Normopathie. Und jetzt kommt das Zusammenspiel. Also viele, viele Menschen, die so selbstentfremdet sind, bilden eben eine normopathische Gesellschaft mit wieder gestörten Werten, also narzisstischen Werten, in dem Sinne immer mehr, immer besser, immer höher, aus den natürlichen Rhythmen heraus. Und eine solche Gesellschaft wird dann wieder durch die Politik, durch die Erziehung, durch die Schulbildung, durch die Vorstellungen der in den Kinderkrippen und bei den Eltern wieder entsprechend gestörte, letztlich von sich selbst entfremdete Kinder produzieren.
Sie haben das ja immer wieder auf die frühe Kindheit bezogen und es gibt ja schon seit langem Forschungen und mir fällt da natürlich auch der große Psychologe Jean Piaget ein, der diese Fenstertheorie hatte, nicht wahr? Dass also gewisse prägende Erlebnisse in gewissen Phasen einer frühen Kindheit passieren, möglicherweise auch jenseits irgendeines Erinnerungshorizontes. Das macht es natürlich dann schwierig mit der Aufklärung. Sie meinen also, dass, und da müssten wir auch fragen, wann genau würden Sie das verorten, an welchen Stellen der Kindheit, im Alter zwischen 1 und 2 oder 3 oder 4 Jahren, wann passieren diese grundlegenden Entwicklungen, von denen Sie jetzt sprechen?
Es geht im Wesentlichen um die ersten 3 Lebensjahre. Das ist die Zeit, in der sich die Persönlichkeit eines Menschen herausbildet, also die Struktur eines Menschen. Und in dieser Zeit ist es eben wichtig, wie eben beschrieben, das Kind angenommen, verstanden, geliebt, um seiner selbst willen bestätigt wird. Und wir wissen aber, dass die Geburt, aber auch die Schwangerschaft schon entscheidenden Einfluss auf diese strukturelle Persönlichkeitsentwicklung des Menschen haben. Die Schwangerschaft ganz besonders, also der große Unterschied, kann es eine natürliche Entbindung geben, die von Mutter und Kind gestaltet wird, oder wird die Entbindung vorrangig medizinisch geleitet oder sogar durch Kaiserschnitt, der medizinisch nicht notwendig ist, vollzogen. Das wissen wir heute, dass das eine erhebliche Schädigung schon sein kann, wenn ein Kind so in die Welt gerissen wird, sozusagen aus dem Mutterleib heraus. Also immer dort, wo es nicht notwendig ist. Natürlich gibt es zwingende medizinische Dinge, wo das dann notwendig ist. Aber auch die Schwangerschaft schon. Wir haben hier uns mal Befragungen gemacht, jetzt einen Patient oder eine Patientin gefragt, was wohl ihre Mutter gedacht haben mag an dem Tag, wo sie erfahren hat, dass sie schwanger geworden ist. Und das ist also wirklich beeindruckend, dass praktisch der Gedanke der Mutter, also ich freue mich oder das schaffe ich gar nicht mehr oder mein Gott, was soll nur werden, dass diese Einstellung sich später irgendwie in der Persönlichkeit des Menschen abbildet. Das sind dann letztlich gute empirische Belege dafür, wie gerade die erste Lebenszeit, also Schwangerschaft, Geburt und die ersten 3 Lebensjahre so wichtig sind für die Prägung der Persönlichkeit. Deshalb auch immer wieder die Forderung von Psychotherapeuten, dass diese frühe Betreuungszeit eben qualitativ möglichst so gut es nur geht ausgestaltet werden sollte und keine zu frühe Fremdbetreuung der Kinder geschieht in den Krippen. Im Grunde genommen sollte eine Mutter gut oder eine Familie gut 3 Jahre das Kind betreuen können. Wobei aber auch gesagt werden muss, nicht jede Mutter, nicht jeder Vater sind beziehungsmäßig wirklich gut für das Kind. Deshalb bieten wir in der Stiftung, die ich vorstehe, eben auch Elternworkshops an, um Eltern zu helfen, zu verstehen, ihre Beziehungsqualität zu kennen. Also keine pädagogische Beratung, sondern wie sie selbst mütterlich oder väterlich sein können und was sie an den Kindern, an die Kinder weitergeben, was förderlich oder eben dann auch schädigend für das Kind sein kann.
Jetzt muss man natürlich sagen, in Deutschland, zumindest in Westdeutschland, Sie haben ja da andere Erfahrungen in der DDR gehabt, was die Frühbetreuung betrifft, aber im Westen war das ja überhaupt nicht so. Da ist es ja auch heute noch so, dass es gar keine Krippenplätze gibt in ausreichender Menge, wobei ausreichend eben jetzt in Anführungsstrichen und rein quantitativ gemeint ist, denn Sie sagen ja, das ist eher schädlich. Aber andere Länder, beispielsweise Frankreich, die pflegen das ja durchweg. Und würden Sie sagen, dass die dann auch irgendwie alle zu Seelenkrüppeln jetzt heranwachsen?
Ja, ein bisschen zurückhaltend mit Seelengrippe.
Ja, war ein bisschen plakativ.
Ja, ich weiß schon, das löst aber sofort eben so Protest oder Widerstand aus. Aber bleiben wir bei so einem Begriff wie Fehlentwicklung oder Selbstentfremdung. Da bin ich ziemlich sicher, dass das im Grunde genommen heutzutage alle Länder der westlichen Welt betreffen, die eben, sag mal, in einer finanzkapitalistischen Normopathie, einer narzisstisch geprägten finanzkapitalistischen Normopathie leben und demzufolge eben auch Menschen brauchen, die sich entsprechend eignen als Konkurrenten, als Leistungsträger, die ihre seelische Verunsicherung, ihre Identitätsschwäche, ihre Minderwertigkeit dann eben versuchen, narzisstisch aufzupeppen durch Anstrengung, durch Leistung, durch Gehorsam, durch eben Anpassung an die kapitalistischen Werte. Das war ja zum Beispiel ein großes Thema, als wir vom Osten oder DDR Westen wurden, wie die Menschen plötzlich lernen mussten, sich verkaufen zu lernen, darstellen zu lernen. Also immer übertrieben, dass sie mehr scheinen, als sie wirklich sind. Da wurde schon mal deutlich, wie diese westliche Welt eben auch eine psychische Fehlentwicklung begründet oder unterstützt, dass die Menschen eben in eine narzisstische Selbsterhöhung getrieben werden, um auf dem Markt im Konkurrenzkampf bestehen zu können.
Okay, jetzt geht natürlich dieser Wahnsinn, den wir da erlebt haben, auch noch über die westliche Welt weit hinaus. Wir haben ja im Grunde global dieselben Formen gesehen, manchmal sogar noch viel erschreckender in anderen östlich geprägten Kulturen. Aber wenn wir jetzt nur mal im Westen bleiben, auch da ist man ja eigentlich geneigt, doch große Mentalitätsunterschiede anzunehmen, sagen wir mal, zwischen Deutschland. Sie hatten ja vorhin auch schon darauf angespielt, dass gerade die Deutschen zum autoritären Charakter in besonderer Weise, wie soll ich sagen, befähigt sind oder jedenfalls neigen. In anderen Ländern, in Italien oder anderswo, würde man das ja viel entspannter sehen. Und trotzdem sind ja überall dieselben Formen von Angst verbreitet worden. Es hat überall geklappt.
Mehr oder weniger, ja. Also es gibt ja Unterschiede, aber an einem Punkt ist es sicher leider so, dass es gelungen ist, Angst zu machen. Und wenn man so will, ist praktisch diese psychologische Tatsache der raffinierteste politische Trick, den ich je kennengelernt habe. Wenn man also sich politisch durchsetzen will, bis hin zu diktatorischen, totalitären Verhältnissen, muss man den Menschen nur Angst machen. Dann wird es immer gelingen. Denn eingeschüchterte Menschen, angstvolle Menschen, die sind in ihrem Denken eingeengt, die wollen gerettet werden, wollen geführt werden. Also die drängen dann nahezu nach autoritären Verhältnissen. Also wenn man das so sieht, einerseits sind alle Menschen auf der Welt eben empfänglich, wenn ihnen Angst gemacht wird. Und was Geschickteres als eine Virusangst kann es nicht geben, nämlich eine Angst, die jeden Menschen bedroht, sogar an seinem Leben. Und ich glaube, das ist ubiquitär, das wirkt überall. Von daher, denke ich, muss man den Gedanken, dass es hier nicht nur um ein Gesundheitsproblem geht, sondern um ein politisch-ökonomisches Thema. Also wieder die Frage, haben wir nur eine Pandemie oder eine Plandemie? Also steht hinter den Wirkungen der Einschüchterung, der Ängstigung der Menschen nicht auch eine große politische Absicht, da neue Herrschaftsformen, eine neue Weltordnung dadurch zu organisieren, indem man die Menschen entsprechend eingeschüchtert und zugerichtet hat.
Sie haben das jetzt vorsichtig als Frage formuliert und ich würde Sie fast bitten zu sagen, glauben Sie das auch? Ist das wirklich so?
Ich bin überzeugt davon, ja. Das ist eben aber doch meine persönliche Meinung. Also, und zwar, weil die Corona-Maßnahmen, also die Anti-Maßnahmen, sind in sich oft so widersprüchlich, so falsch, so verlogen, so geheuchelt. Also mir geht's so, ich habe praktisch die ganze 2 Jahre jetzt jeden Morgen den Kopf geschüttelt über das, was ich wieder gehört habe. Und ich konnte es kaum fassen, dass in einer angeblich zivilisierten, aufgeklärten Gesellschaft, die sich als Demokratie versteht, es möglich ist, so irrwitzige, widersprüchliche, falsche Behauptung anzunehmen und zu glauben, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die, die dafür verantwortlich sind, also natürlich die Politiker, aber auch die großen Medienleute, dass die ja eigentlich auch gebildete Menschen sind. Wie kann das sein, dass man einen solchen Irrwitz, solche ideologischen Verfehlungen und Zurichtungen ohne wesentliche Kritik, ohne Disput weiter vertritt? Da kann ich mir eben nur noch denken, das wäre für mich die einzige Erklärung. Es geht um eine große Veränderung, also das, was im Great Reset von Klaus Schwab beschrieben wird, da ist es ja eigentlich alles schon dargestellt. Ich gehe davon aus, dass wir in einer, wie gesagt, finanzkapitalistischen, narzisstischen Psychopathologie, einer Normopathie leben. Und die hat ihr Ende erreicht. Wir sehen es an den Umweltfolgen, an den Finanzkrise, an der Ungleichheit, der sozialen Ungleichheit, den Migrationsfragen, all das, was bisher nicht gelöst werden konnte. Und es droht, dieses System zu kollabieren, oder vielleicht ist es finanztechnisch schon kollabiert. So kann ich mir vorstellen, dass es Interessenten gibt, die eine neue Weltordnung, die eben totaler, globaler, digitaler sein soll, praktisch mit der Illusion, das bestehende System noch durch Zuspitzung zu retten. Also was bisher nicht gelungen ist, soll eben jetzt durch noch eine größere Macht über die Menschen gerettet werden. Also das ist eigentlich ein typisches Symptom narzisstischer Fehlentwicklung. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Immer mehr auch vom Falschen. Das merkt man ja auch am Impfen, als man festgestellt hat, dass die Impfungen nicht das bringen, was gedacht war. Folgte auch da schon wieder ein Irrwitz. Ja, da müssen wir noch mehr impfen und boostern, boostern. Ja, das entspricht genau dieser narzisstischen Illusion und Verstörung. Also so gesehen bin ich überzeugt davon, dass ein Plan besteht, wobei es sicher ein Zusammenspiel gibt. Ne? Also zwischen der kollektiven Dekompensation der Frühängste durch die gesellschaftliche Krise und wiederum dann der Versuch, diese Krise politisch, ökonomisch in der falschen Richtung zu retten, was wiederum die Verstörung der Menschen braucht und verschärft.
Genau, ja. Es ist ein Wechselspiel, denn es würde ja nicht klappen, selbst wenn eine urböse Macht, sagen wir mal irgendwo, ich spinne jetzt und nehme an, dass irgendjemand das wirklich sich ausdenkt wie im Film, selbst wenn dem so wäre, würde es ja nicht klappen, wenn eben nicht die Menschen überall auf diese heikle Weise das Spiel mitspielen würden. Und ich sage jetzt so die Menschen, weil das, was Sie eben ausgesprochen haben, dieses Erstaunen, ja Erschrecken darüber, dass das möglich ist, das teilen wir ja, also Sie und ich und viele andere Menschen auch, bis zu einer, ich würde fast sagen, psychotherapeutisch behandlungsbedürftigen Depression, in die manche fallen, weil sie jetzt diese Erkenntnis am eigenen Leib gewonnen haben, die ja weit über den saloppen Spruch, den ich ja früher auch gerne gesagt habe, die Mehrheit der Menschen ist blöd, ja, das ist aber fast spaßig gegenüber dem, was wir jetzt erleben.
Ja, ist richtig. Mir fällt dazu auch nochmal ein Gedanke ein, wie das zu erklären ist. Ja. Für mich ist die narzisstische Fehlentwicklung, also der Grund, die Basis der narzisstischen Störung ist immer ein Mangel an früher Liebe, also Stichwort von Muttermangel, Liebesmangel, versuche ich das zu erfassen. In der Folge sind es eben verunsicherte, minderwertige Menschen mit Minderwertigkeitsgefühl, das sie aber nicht wahrhaben wollen. Und deshalb wird es eben durch besondere Anstrengungen und Leistungen kompensiert, sodass man sich am Ende großartig fühlen kann, was man alles erreicht hat. Und in der Gesellschaft ist man dann durch entsprechende übermäßige Leistungen auch erfolgreich, kann reich werden, mächtig werden und so weiter. Also das ist aber nur die eine Tendenz, dass der eigentliche narzisstische Mangel ins Größenselbst führt als Kompensation. Es gibt aber auch das Gegenteil, was ich Größenklein nenne. Also, dass Menschen mit einer narzisstischen Verunsicherung, also wer bin ich, was kann ich und bin ich gut genug, das nicht durch besondere Anstrengungen versuchen zu kompensieren, sondern durch besondere Unterwerfung, durch besondere Anpassung, durch sich besonders klein machen. Ich habe diesen Verhältnis auch mal zwischen Ost- und Westdeutschland. Wenn man so will, ist die westdeutsche Sozialisation eine, die narzisstisch ins Größen selbst geführt hat und führt, immer größer, besser, schneller und so weiter. Und in der DDR war man gut beraten, im Größen klein zu bleiben, also nicht aufzufallen, keine besonderen Ansprüche zu stellen, im Kollektiv unterzugehen und so weiter, also sich ein bisschen dumm zu stellen. So, das kann man auch jetzt wieder, diese Kollusion des Zusammenspiels zwischen Größen selbst und Größen klein sagen. Die Machteliten sind natürlich im Größen selbst. Also ich habe das mal versucht, auch in der narzisstischen Gesellschaft so zu beschreiben, dass Machtpolitik und Finanzpolitik im Grunde genommen an Narzissmus gebunden ist. Wer keine narzisstische Störung hat, macht keine Karriere in dieser Gesellschaft. Also es ist eine ungesunde Karriere, aber so ist es. Man kann sagen, je höher jemand in der Position ist, desto stärker ist er narzisstisch gestört. Was er natürlich oft auch nicht wahrhaben will, weil er ja scheinbar erfolgreich ist in dieser Welt. Das sind also jetzt auch die sogenannten Eliten, die versuchen praktisch die Verhältnisse zu nutzen, also auch die Pandemie zu nutzen, um ihre Macht auszubauen. Immer mehr nach oben verteilt, immer mehr wird globaler und totalitärer geherrscht und auf der Gegenseite rutscht die Bevölkerung immer stärker ins Größenklein. Also durch die Ängstigung, durch die Pandemieangst, die geschürte Angst, sind alle so verunsichert und hoffen nun, dass sie in eine bessere Welt gerettet werden können. Und dieses Zusammenspiel, das, glaube ich, dominiert im Moment. Und dabei muss man immer bedenken, dass wenn ich von der Masse der Menschen spreche, die ins Größenklein rutscht, dann sind das eben Menschen, die jetzt in der gesellschaftlichen Verunsicherung, der Gesellschaftskrise mit all ihren individuellen Verunsicherungen und Ängsten zu tun haben und berechtigterweise natürlich auch Angst vor der Zukunft. Man ahnt ja, man spürt ja, die Finanzwelt stimmt nicht mehr, der Schuldenberg und die Umwelt und die Migrationsprobleme. Also was wird denn nun werden in der Zukunft? Und so ist es für den Durchschnittsmenschen, sage ich mal so, im größten Kleinen ein einfaches, auf Erlösung, auf Rettung zu hoffen. Naja, und diese Illusion geht ja in der Regel nach oben. Da soll es Führung geben, die in der Lage ist, halt das alles gut so hinzukriegen und zu retten und uns zu erlösen.
Also Größenklein ist ja ein herrliches Wort. Ich gratuliere zu dem Begriff. Wenn ich es richtig verstehe, ist es eine Gehorsamslust mit zusammengebissenen Zähnen aber, weil man gleichzeitig natürlich viel negative Energie spürt. Man kommt ja dazu nichts, das spürt jeder. Und deswegen ist es eigentlich auch ein aggressiver Gestus, ja?
Das ist genau das Problem. Also, wenn man sich auf diese Weise unterordnet, gehorsam wird, sich anpasst, dann ist das immer mit einem Gefühlsstau verbunden, in der Art. Denn eine solche Unterwerfung, ein solcher Gehorsam ist immer mit Empörung, mit Kränkung verbunden. Aber dies kann man normalerweise nicht zum Ausdruck bringen, denn dann würde man ja bestraft werden, dann ist man nicht mehr gehorsam genug. Wir wissen, und das ist eines meiner zentralen Themen, dass Menschen an den aufgestauten Gefühlen, die sie zwar erlitten, aber nicht ausgedrückt haben, nicht losgeworden sind, auf der einen Seite krank werden. Also ich verstehe meine psychotherapeutische Arbeit sehr stark darin, Menschen zu helfen, aus ihrem Gefühlsstau herauszukommen. Deshalb bin ich eben auch körperpsychotherapeutisch orientiert, weil man den Körper braucht, um Wut und Hass und Schmerz und Trauer auszudrücken.
Hat dieses Größenklein auch etwas mit dem, was ein Philosoph, ich glaube es war Hermann Lübbe, mal den Sündenstolz genannt hat, besonders in Bezug auf Deutschland?
Ja, das wäre dann sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht, ne? Dass man jetzt eine Störung, die man hat, veredelt. Ich wollte vorhin noch ist mir wichtig, den Gedanken noch zu Ende zu bringen, dass der Gefühlsstau natürlich immer eine Gefahr bedeutet, dann in der zunehmenden gesellschaftlichen Krise kollektiv abgeführt zu werden. Also das ist dann die Quelle, dass man ein Feindbild braucht, einen Sündenbock braucht. Und das haben wir ja in der Pandemie auch erlebt, dass die Ungeimpften plötzlich an allem schuld sein sollen. Also so ein Irrwitz, das ist schon wirklich wahnhaft, aber erklärbar, dass ein Schuldiger oder Schuldige gesucht werden müssen. So sind dann auch alle Kritiker der Corona-Maßnahmen eben verunglimpft worden, diffamiert worden und so weiter. Das ist aus meiner Sicht nur so zu erklären, dass die Menschen im Gefühlsstau sind. Sie haben eine Ahnung, mehr oder weniger, dass ihre Anpassung, ihr Gehorsam nicht wirklich ihnen für sie gut und hilfreich ist. Aber sie haben es vollzogen. Und jetzt muss aber ein Schuldiger oder Schuldige gefunden werden. Denn sonst müssten sie ja sich eingestehen, mein Gott, ich habe mich geirrt. Ich bin im falschen Leben gelandet. Und das ist meine Schuld. Ich müsste etwas für mich in Ordnung bringen. Und das ist in den seltensten Fällen zu erwarten.
Ja, also die Umkehr wird schwierig, ne?
Leider. Das ist eine bittere Tatsache, wenn ich als Arzt spreche. Wir wissen ja häufig, dass wir falsch leben. Irgendwie, weiß ich, Ernährung, Genussmittel, Bewegung oder stressreiches Leben und so weiter. Aber wir sind ganz selten bereit oder in der Lage, Erkenntnisse dieser Art auch wirklich ins Leben umzusetzen. Das hat aber auch damit zu tun, weil wir oft zum falschen Leben genötigt, gezwungen werden, zu einem stressreichen Leben zum Beispiel. Dann sage ich, naja, wer auf diese Weise ungesund oder falsch lebt, kann Gott sei Dank krank werden, weil sich damit eben ein Fenster eröffnet, wo man reflektieren kann, wo man innehalten kann, wo man sich fragen kann, naja, wie ist denn mein Leben bisher gelaufen? Und manchmal sage ich, das sage ich als Arzt, man darf eben nicht nur zum Arzt gehen, der dann vielleicht bemüht ist, die Symptome schnell wegzumachen, sondern man sollte wirklich die Zeit nutzen, um über ein ganzes Leben zu reflektieren und sich zu fragen, was zu verbessern ist. Dieser Gedanke, den ich tagtäglich so erlebe, wenn Menschen zu uns kommen, den auf die Gesellschaft anzuwenden, das ist natürlich sehr bedrohlich, ne? Also muss eine Gesellschaft, eine normopathische Gesellschaft, erst so krank werden, also wie das Individuum, damit es dann ein Fenster gibt für Veränderung, für Einsicht. Und die Geschichte hat uns gelehrt. Es hat immer wieder Revolten gegeben, Revolutionen gegeben und Kriege. Und im Moment ist das ja für mich eines der schlimmsten Symptome, dass es offensichtlich auch in Deutschland wieder eine Kriegslust gibt. Also, dass man sich nicht besinnt, dass der Krieg in der Ukraine vor allen Dingen eine Diplomatie erfordert, ein Verständnis erfordert für die Kriegsparteien, sondern dass man versucht, das mit Waffen zu lösen. Ich erlebe nahezu wieder so etwas wie eine Kriegslust in Deutschland, ja, wir müssen kämpfen und Waffen liefern und so weiter. Da kriege ich große Furcht, weil ich eine Ahnung habe davon, wie viel Gefühlsstau da eine Rolle spielt, dass offensichtlich die Virusangst noch nicht gereicht hat, diesen Gefühlsstau entsprechend abzuarbeiten, weil er ja einseitig nur auf das Virus projiziert wurde. Und jetzt muss dann vielleicht noch der Krieg herhalten, um praktisch das aufgestaute Gefühlsleben des falschen Lebens, des normopathischen Lebens abführen zu können. Also dieser Gedanke ist für mich ganz, ganz furchtbar. Aber ich bin überzeugt, dass jeder Krieg in diesem Sinne, dass die Menschen überhaupt mitmachen. Ja, wir wissen das ja aus der Geschichte, dass man sogar begeistert in den Krieg gezogen sein kann, dass das nur zu erklären ist mit diesen individuell massenhaften Entfremdungen und dem Gefühlsstau.
Also der Himmel stehe uns bei, wenn die Kur für die von Ihnen beschriebenen Phänomene in Krieg, Armut und Elend besteht.
Ja.
Jetzt haben Sie ja, trotzdem Sie die Gesellschaft analysieren, einen, ich würde mal sagen, individualpsychologischen Ansatz, in dem Sie eben auf Kindheitserfahrungen und so weiter rekurrieren. Natürlich, es geht um Massen auch, aber mit Massenpsychologie meine ich jetzt vor allem auch etwas Strukturelles, was vielleicht sich darin äußert, dass die Gesellschaft in der Moderne ja irgendwie doch anders geformt ist. Ihr Buch heißt Angstgesellschaft. Kommt so eine Angstgesellschaft auch dadurch zustande, dass wir die Ideologie einer Sicherheitsgesellschaft haben und leben?
Ja, es geht immer darum, welche Form der Selbstentfremdung mit ihrer Kompensation, also sagen wir mal in der narzisstischen Gesellschaft, die Leistung, der Wettbewerb, fließen dann kollektiv zusammen. Ne? Und sodass im Grunde genommen der einzelne narzisstischen Störung gesellschaftlich gezwungen wird, eine bestimmte Richtung zu verfolgen. Das halte ich für eins der massenpsychologischen Phänomene. Und zwar in dem Sinne, dass wir Menschen ein ganz wesentliches, zentrales, soziales Grundbedürfnis haben. Wir sind soziale Wesen. Und das heißt, jeder will verstanden, akzeptiert sein, letztlich geliebt werden. Er will aber vor allen Dingen sozial auch eingebunden sein, dazugehören, gehalten sein, gesichert sein und hat eine große Angst davor, ausgegrenzt zu werden, diffamiert zu werden, nicht gewollt zu werden. Dieses soziale Grundbedürfnis wird in der Krise, gerät in Gefahr, dass man dann auch irrwitzigen, kriminellen, verbrecherischen, kollektiven Zielen folgt, eben bis in den Krieg, bis in die Vernichtung anderer Völker. Der Zusammenfluss dieser Bedürftigkeit, unbedingt dazuzugehören, nicht ausgeschlossen zu werden, von Menschen, die individuell entfremdet sind und im Gefühlsstau sind, dadurch, dass sie entfremdet sind, erklärt eben dieses Irrwitzige. Also wir haben uns immer gefragt, na, wie kann denn das sein, nie wieder ungeheuerlich, was im Krieg und gegen die Juden und so gemacht worden ist. Das ist ungeheuerlich, aber es ist erklärbar in dem Sinne, wie ich es jetzt versuche zu beschreiben. Aber diese Erklärung, die ist nie wirklich ernsthaft aufgegriffen worden, sondern es blieb dann immer stecken in Proklamationen, nie wieder und Kampf gegen rechts und so. Also auf der Symptomebene, ohne zu begreifen, dass es die Menschen in der Masse sind, die eine Grundstörung haben, also eine Frühstörung, die dann kollektiv durch gesellschaftliche Werte, also wir wollen die Größten sein, besser sein, stärker sein und so weiter, bis hin zu dieser hochpathologischen Gesellschaftsstörung führen kann.
Und es kommt aber doch von außen auch noch was hinzu, gerade in der Moderne, als Transmissionsriemen von Angst, nämlich ein Mediensystem, was wir eben so auch noch nicht hatten. Also diese ganzen narzisstischen Persönlichkeiten, die müssen ja auch erstmal erreicht werden. Also wahrscheinlich hätte es auch nicht funktioniert, wenn es alles nur mit Brieftauben oder Papierzeitungen verbunden wäre.
Ja, das ist richtig. Leider, wir leben in einem medialen Zeitalter, ob nun Alternativmedien oder eben die öffentlich-rechtlichen. Da merkt man auch, gerade in den letzten 2 Jahren, dass im Grunde genommen die Aufgabe einer wirklich freien, offenen medialen Information und Diskussion aufgegeben worden ist. Also muss man auch denken, die medialen Eliten sind entweder in gleicher Weise angstbesessen und trauen sich dann nicht mehr, dem Regierungsnarrativ zu widersprechen, auch aus eigener Ängstigung, und oder, wahrscheinlich beides, sie sind eben auch entsprechend abhängig, bestochen von Zuwendungen, von Geldern, sodass auch da man den Verdacht eines Planes haben muss, denn es ist eigentlich für mich unverständlich. Ich meine, ich spreche immer noch aus meiner DDR-Geschichte. Es ist unverständlich, wie ich es zunächst erlebt habe, eine mediale, plurale Welt, wo man also wirklich sich von den verschiedensten Seiten informieren konnte, wie die plötzlich wieder zu einer Propagandamaschinerie zusammenschrumpfen. Jedenfalls, wenn man das Öffentlich-Rechtliche alleine nimmt. Wer sich eben nur einseitig informiert, der ist wirklich tatsächlich in einer Angstfalle. Das heißt nicht, dass die alternativen Medien alle gut und richtig sind. Da gibt's auch viel Fake News. Aber es ist aus meiner Sicht dann wirklich notwendig, sich umfassend zu informieren. Was wird von Regierungsseite gewollt? Was kann man als Gegenposition an kritischen Stimmen hören? Das sollte jeder bemüht sein, zu wagen, um dann vielleicht auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen, um am Ende zu einer eigenen Position zu finden, die dann ja auch jeden Tag sich ändern kann mit neuen Erkenntnissen und Erfahrungen.
Ja, wir tun unser Möglichstes, Herr Maas, jetzt und hier.
Ja. Deswegen spreche ich gerne auch mit Ihnen.
Haben Sie denn selbst Erfahrungen gemacht mit den Mainstream-Medien, sage ich jetzt mal, und mit der damit verbundenen Cancel Culture? Also werden Sie noch eingeladen? Wird Ihr Buch so besprochen, wie sich's gehört?
Nein, im Gegenteil. Also ich bin, will ich mal so sagen, mit der Wende ja erst ins öffentliche Lampenlicht gekommen mit meinem Buch Der Gefühlsstau, also das war das Psychogramm der DDR. Da bin ich viele Jahre praktisch zu allen politischen und sozialen Problemen Ost-West gefragt worden und hatte wirklich eine große Bühne. Ich bin durch die Goethe-Institute Europas gereicht worden und so weiter. Das hat sich verändert. Da sage ich immer, ich habe mich nicht verändert. Meine Positionen sind eigentlich schon immer klar. Also ich spreche heute von Gefühlsstau wie vor 30 Jahren oder so. Die Verhältnisse haben sich verändert. In diese Verhältnisse passe ich offensichtlich nicht mehr so hinein, dass man mich öffentlich hören möchte. Also ich werde nicht mehr eingeladen. Ich habe jahrelang auch Rundfunksendungen gemacht. In Talkshows durfte ich sein. Das ist alles eingeschlafen, eben weil ich meine Position so vertrete wie immer. Aber die passt nicht mehr. Eine kritische Stimme passt nicht mehr in diese zunehmend krank gewordene Medienwelt.
Ja, Sie haben leider die falsche Meinung, Herr Marz.
Ja, so ist es.
Jetzt eine letzte Frage noch, weil ich das vorhin so ein bisschen überspielt hatte, als ich sagte, Umkehr wird schwierig. Letztlich wird es aber um Umkehr gehen müssen, denn anders, sonst haben wir nur ein Katastrophenszenario vor Augen. Ja, vielleicht wird es dann auch tatsächlich da enden. Aber wenn wir mal die Menschen jetzt in ihrer Angst betrachten, die haben ja dermaßen viel in ihre Angst investiert. Also da geht ja viel psychische Energie hinein. Wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass sie diese Angst verlieren können, weil es keinen Grund dafür gab, dann verbittert das ja noch zusätzlich.
Das ist praktisch nicht denkbar. Also es ist denkbar, aber es ist nicht Realität. Die Verbitterung wird zunehmen. Das ist ja auch das Problem, dass viele Geimpfte haben, ja.
Genau.
Eine Impfung kann nicht rückgängig gemacht werden. Was man sonst im normalen Leben, wenn man feststellt, ich habe mich geirrt oder es war eine Falschentscheidung, ist das ja therapeutisch gut zu bearbeiten. Das geht bei einer Impfung nicht mehr. Sodass zu befürchten ist, dass eben da auch man an der eigenen Fehleinstellung kleben bleibt und eben nach außen die Aggression richtet. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt in der nächsten Zukunft keine wesentliche Verbesserung im sozialen Leben haben, sondern zunehmend eine Verschlechterung. Also innerlich stelle ich mich wirklich auch auf schlimmste Verhältnisse ein. Aber da bin ich eher Zweckpessimist, um nicht zu sehr überrascht zu werden, was dann wirklich real passiert. Aber unabhängig davon bleibe ich und bin ich dabei, auf der persönlichen Ebene mich zu stabilisieren. Also das, was ich unter Beziehungskultur verstehe. Es ist notwendig, dass man mit einigen wenigen Menschen wirklich vertraut bleibt, also über alles sprechen kann, von sich reden kann, dass man schimpfen und fluchen und weinen kann und verstanden wird. Man muss nicht einer Meinung sein, aber man muss die Möglichkeit haben, wirklich das loszuwerden, was einen bedrückt und ebenso zuzuhören, wie es anderen geht. Also diese ganz persönliche Möglichkeit, ja, in menschlicher Beziehung zu bleiben, egal wie die Verhältnisse um uns herum sind. Also das heißt auch, sich zu helfen, sich zu unterstützen, sich zu beraten, im tiefsten Sinne menschlich demokratisch zu bleiben. Das bringe ich auch schon aus DDR-Verhältnissen mit. Das war meine Überlebensstrategie damals und sie ist es heute wieder. So rette ich mich auch in meiner, ja, in meinen Befürchtungen, mag kommen, was will. Es bleibt die Chance, dass man mit anderen Menschen zusammen sein kann, reden kann, sich helfen kann, sich verstehen kann. Ja, das ist meine Antwort auf die Situation.
Herr Marz, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Ja, gerne.